Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie können die EU-Sparpläne für Bildung und Forschung noch abgefedert werden? Warum gibt es bei der Corona-Nothilfe für Studierende so viele abgelehnte Anträge? Und wie ist die Ausbildungslage in der deutschen Bäckerbranche? Das wollen wir heute rauskriegen in Campus und Karriere. Ich bin Kate Malaike. Europas Finanzen und der Gipfel waren in dieser Woche klar beherrschende Themen. Für die beschlossenen Hilfsgelder muss im Etat allerdings auch kräftig der Rotstift angesetzt werden. Bei den Bildungs- und Forschungsprogrammen zum Beispiel sind Einsparungen in Milliardenhöhe geplant, was nicht nur im Europäischen Parlament für Kritik sorgt, sondern auch bei Wissenschafts- und Bildungsorganisationen. Paul Vorreiter, fasst mal zusammen, was da eigentlich genau wo und wie gekürzt werden soll und welche Chancen es noch gibt, dies vielleicht noch abzumildern.
Die Einigung beim EU-Gipfel hat einen Preis. Mehr Rabatte für einige EU-Länder zum Budget, dafür weniger Geld für europäische Programme für Bildung und Forschung. Aus Sicht des EU-Parlaments sind die Pläne für den Haushalt, auch MFF genannt, deshalb
völlig unzureichend und inakzeptabel. Vor allem gemessen an den vollmundigen Ankündigungen von der Leyen bei ihrer Antrittsrede im EP,
sagt Petra Kammer-Ewert, SPD-Abgeordnete im Kulturausschuss. Sie ärgert sich unter anderem über die Zahlen für Erasmus+, das Austauschprogramm für Schüler, Studierende, Praktikanten und auch Lehrkräfte. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen 21 Milliarden Euro in der kommenden Förderperiode für das beliebte Programm ausgeben, nur 3,5 Milliarden Euro mehr als bislang. Mit Blick auf die steigenden Teilnehmerzahlen verlangten die Abgeordneten allerdings die Verdreifachung der Mittel auf 41 Milliarden Euro und sie waren sich der Unterstützung der Kommissionspräsidentin sicher. Die Folgen für das Erasmus-Programm, wenn die Zahlen so bleiben, werden aus Sicht von Petra Kammer-Ewert sein,
dass wir wesentliche Ziele, die wir uns gesetzt haben, nicht werden erreichen können. Eines der Ziele war und ist, das Programm inklusiver zu machen und mehr junge Menschen zu erreichen. Auch diejenigen, die aus eher bildungsfernen Schichten stammen und vor allem auch die Bereiche Praktika im europäischen Ausland für Auszubildende sowie den individuellen Schüler- und Schülerinnen-Austausch deutlich auszubauen.
Ohne mehr Geld sieht es ihrer Meinung nach auch schlecht um die Vorhaben aus, europäische Universitäten aufzubauen, eine Initiative zur Exzellenz in der Berufsbildung und das Discover EU-Programm voranzutreiben, also das Interrail-Ticket, mit dem junge Menschen das europäische Ausland erkunden können. Weit auseinander liegen Mitgliedstaaten und Parlament auch in der Frage, was ihnen das europäische Forschungsprogramm Horizon Europe wert ist. Für die Förderperiode 21 bis 27 wollen die Mitgliedstaaten 80 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Damit fällt das Volumen sogar kleiner aus als in der jetzigen Förderperiode. Immerhin kommt ein Aufschlag von gut 13 Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfsfonds dazu. Das Parlament hätte allerdings deutlich mehr für notwendig erachtet, insgesamt 120 Milliarden Euro.
Wir werden unsere Zustimmung daran koppeln, ob wir eine ausreichende Höhe im MFF sehen, ob wir genug Förderung für die europäischen Programme sehen. Und ich denke, dass gerade beim Erasmus-Plus-Programm, dass man das da ganz gut hinbekommen kann, auch nochmal direkt ein paar mehr Milliarden zu bekommen. Bei anderen Programmen wird es schwieriger,
sagt der Grünen-Abgeordnete Niklas Nienas. Er kritisiert ebenso, dass die Mittel für den Sozialfonds ESF Plus zu niedrig ausfallen, aus dem die Jugendgarantie finanziert wird, die jedem arbeitslos gewordenen jungen Menschen unter 25 ein Ausbildungs- oder Arbeitsangebot verspricht. In einer Resolution haben die Abgeordneten die Kürzungen bei den Programmen kritisiert und Nachbesserungen gefordert. Wenn bei den Nachverhandlungen schon der EU-Haushalt nicht größer wird, sieht Niklas Nienas noch eine Chance, mehr Geld für Bildung und Forschung aus dem Corona-Hilfsfonds locker zu machen, indem dort die Ausgaben quotiert werden. So
haben wir die Hoffnung, dass wir durch ein Earmarking noch dafür sorgen können, dass zumindest in die richtigen Bereiche Geld ausgegeben wird. Also wir würden dann zum Beispiel festschreiben, dass mindestens 2, 3, 4% in Forschung fließen müssen. So haben wir zwar nicht das Horizon Europe Programm dann gestärkt, also die Hoffnung besteht natürlich auch, dass wir da auf die 120 Milliarden kommen, die wir fordern, aber wir haben sichergestellt, dass Forschung in Europa auf jeden Fall Förderung erfährt.
Dass sich die EU-Abgeordneten auf voller Linie werden durchsetzen können, ist aber unwahrscheinlich. Die Forderungsliste ist schließlich lang. Neben der Erhöhung der Gelder für EU-Programme fordern sie unter anderem noch einen besseren Schutz der Rechtsstaatlichkeit. Gut möglich, dass die Abgeordneten dort einen Kompromiss erzielen, aber nicht beim Geld für Forschung und Bildung.
Jetzt geht es nochmal ums Geld, um Corona-Nothilfe. Die Bundesregierung will ja Studierende mit Existenzproblemen finanziell unter die Arme greifen. Bis zu 500 Euro können diese monatlich beantragen und 100 Millionen Euro stehen dafür insgesamt bereit. Doch wie jetzt bekannt wurde, werden viele Anträge für diese Geldspritze abgelehnt. Benjamin Dirks hat nachgefragt, warum.
Die finanzielle Not vieler Studierender in der Corona-Krise ist groß, aber beim Antrag auf die Überbrückungshilfe der Bundesregierung fällt ein beachtlicher Teil von ihnen durch. 44% der im Juni gestellten Anträge seien abgelehnt worden, teilte das Bundesbildungsministerium auf Anfrage mit. Rund die Hälfte der gut 82.000 im Juni gestellten Anträge sei nach aktuellem Stand bewilligt worden. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg, der sich zuvor bereits mit Hilfe einer kleinen Anfrage nach Ablehnungen und Zusagen erkundigt hatte, macht Bürokratie und überzogene sowie undurchsichtige Kriterien dafür verantwortlich.
Es ist wichtig, dass mit diesem Instrument sehr kurzfristig Nothilfen auch zur Verfügung gestellt werden. Sie kommen ohnehin viele Monate zu spät. Die Krise ist ja seit März bereits auf dem Höhepunkt. Und jetzt kommt es auf eine sehr schnelle Bearbeitung an. Und da sollte man sich jetzt nicht in Kleinigkeiten verstricken, sondern prüfen, besteht ein Bedarf? Und wenn er besteht, dann sollte man diese Hilfen auch zahlen.
Studierende können bis einschließlich August je nach Kontostand bis zu 500 Euro im Monat erhalten, wenn sie durch die Folgen der Corona-Pandemie in Not geraten sind. 100 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Bildungsministerin Anja Karliczek, CDU, sagte, sie wolle mit den Studierendenwerken klären, woran die Ablehnungszahlen liegen. Jens Brandenburg kritisiert auch, dass die Entscheidungen je nach Bundesland anders ausfielen.
Zwischen den Bundesländern gibt es große Unterschiede. Im Saarland beispielsweise werden 2/3 der Anträge bisher abgelehnt, in Bremen nur 6%. Es darf natürlich keine Standortfrage sein, ob jemand einen Zuschuss bekommt oder nicht. Da muss die Bundesregierung jetzt dringend nachbessern.
Studierendenvertretungen bemängeln schon länger, dass Anträge teils ohne erkennbare Gründe abgelehnt würden und sehen sich in ihren Warnungen bestätigt. Sie hatten Ministerin Karliczek zu Beginn der Krise aufgefordert, notleidenden Studierenden mit Hilfe des bereits bestehenden BAföG-Systems zu helfen, anstatt ein neues zu schaffen. Das hatte jene aber zurückgewiesen. Einen Grund für die Ablehnung von Anträgen nennt Achim Meyer auf der Heide, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, das die Vergabe der Nothilfe koordiniert. Die finanzielle Misere der Antragsteller sei häufig nicht erst durch Corona entstanden, sagt er.
50% der Anträge, die abgelehnt werden, werden deshalb abgelehnt, weil die pandemiebedingte Notlage, die ja Fördervoraussetzung ist, nicht eingetreten ist. Das heißt, die Studierenden können nicht nachweisen, dass sie, sagen wir mal, Einnahmeverlust durch Jobverlust haben oder durch den Wegfall der elterlichen Unterstützung oder durch Auftragswegfall, zum Beispiel aus Selbstständigkeit. Sie haben tatsächlich wenig auf dem Konto, das ist erkennbar, aber damit ist die Fördervoraussetzung nicht erfüllt.
Kurz gesagt, den Betroffenen ging es schon vor Corona schlecht und das gilt nicht als Förderungsgrund. Die Überbrückungshilfe könne und solle, so hieß es wörtlich aus dem Bildungsministerium, nicht alle Probleme lösen, die Studierende möglicherweise im Rahmen ihrer Studienfinanzierung haben. Stattdessen sollten sie BAföG und die vorübergehend zinslos gestellten KfW-Studienkredite nutzen. Achim Meyer auf der Heide plädiert dafür, BAföG für mehr Studierende zugänglich zu machen. Die Juso-Hochschulgruppen berichten in einer aktuellen Studie, dass 35% der von ihnen befragten Studierenden durch die Corona-Krise ihren Job verloren hätten. Das betreffe besonders Studierende aus Arbeiterfamilien, sagt Charlotte Sonneborn aus dem Bundesvorstand der Juso-Hochschulgruppen.
Das führt eben zu der fatalen Entwicklung, dass gerade vor allem Studierende aus weniger privilegierten Elternhäusern vor der Frage stehen, wie sie eigentlich ihr Studium weiterführen können oder ob sie sich verschulden müssen oder ob sie sich sogar exmatrikulieren müssen.
Die Jusos fordern deshalb, die Überbrückungshilfe aufzustocken und das Antragsverfahren zu vereinfachen.
Hier ist der Deutschlandfunk mit Campus und Karriere und einer Geschichte, die in Baden-Württemberg spielt, in Schwäbisch Gmünd. Dort hat eine junge Frau eine Ausbildung in einer Bäckerei gefunden, die zum Feierabend nicht einfach zum Einkaufen fährt oder zurück in ihre Wohnung, sondern in die Justizvollzugsanstalt. Die Ausbildung ist zur zweiten Chance geworden.
Hallo.
Hallo. Bitte schön. 2 helle Brotkrebs.
Morgens 8:30 in der Bäckerei Stemke in Schwäbisch Gmünd. Katja, schlank, dunkle Haare, dunkle Augen, das Lächeln hinter einem Mundschutz versteckt, verkauft Brötchen, Kuchen, Kaffee und Brezeln.
Sollst du noch einen Wunsch? Mit Körnern oder ohne?
Zu ihrer Arbeitsstelle kommt die 19-Jährige direkt aus dem Gefängnis. Seit 2,5 Jahren ist sie in der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd in Haft. Im offenen Vollzug.
Es ist so, dass ich morgens ganz normal zur Schicht aufstehe, mache mich fertig und habe dann eine bestimmte Zeit, wann ich rausgelassen werde. Ist meistens eine halbe Stunde vor Schichtbeginn. Dann fängt die Schicht ganz normal an, mache ich ganz normal meine Arbeit und habe ich nur eine halbe Stunde Zeit, um wieder zurückzugehen. Und dann ist der Tag für mich sozusagen rum, weil ich darf weder raus noch irgendwas anderes. Also ist man dann drin und erledigt dort dann seine Sachen.
Warum sie im Knast sitzt, will die junge Frau nicht verraten. Nur so viel, sie sei jung gewesen und habe einen Fehler gemacht.
Ich sehe das so, dass jeder Mensch einen Fehler begehen kann. Aber das Wichtigste ist, aus dem Fehler zu lernen. Also ich habe meine Lektion gelernt aus der ganzen Geschichte.
Und sie hat Glück gehabt. Glück, dass sie in der Bäckerei Stemke eine zweite Chance bekommen hat. Seit einem Jahr macht sie in dem Familienbetrieb eine Ausbildung. Jürgen Stemke hat sie eingestellt, trotz anfänglicher Skepsis.
Es spucken natürlich schon viele Gedanken im Kopf rum, auch diese Frage, was hat die ausgefressen?
Mittlerweile aber spielt das keine Rolle mehr. Trotzdem, eine Auszubildende, die im Gefängnis lebt, bleibt kompliziert.
Gerade zum Beispiel, wenn man kurzfristig jemanden braucht zum Einspringen oder so, dann ist man, wenn man im Gefängnis sitzt, halt nicht mal kurz telefonisch erreichbar. Am Anfang mussten wir noch 2 Wochen im Voraus genau wissen, wann sie arbeitet, damit die in der Haftanstalt es entsprechend planen können. Inzwischen ist das Vertrauensverhältnis eben so gut, dass es auch flexibler funktioniert.
Soziales Engagement ist Jürgen und seinem Bruder Frank wichtig. Sie beschäftigen nicht nur Häftling Katja, sondern seit Jahren immer wieder auch geflüchtete Menschen. Ahmad Aidari zum Beispiel. Der Mann aus Afghanistan hat bei Stemkes seine Ausbildung gemacht. Jetzt ist er Geselle und rollt schneller Brezeln als sein Chef Frank Stemke.
Prüfung, ich war der einzige Lehrling hier in 40 Jahren, schöne Brezel gemacht bei Prüfung. Alles hier gelernt. Als Bäcker in meinem Heimatland, wir haben nicht so viele Brotstände und Brot. Wir haben 2, 3. Hier gibt es viele verschiedene Vollkornbrot, Saatenbrot, Brezel.
Also die Sprache ist halt der große Unterschied. Da kann man halt nicht mehr so Schwäble, sage ich jetzt mal. Man muss halt vieles wiederholen und dann auch zeigen, wenn was falsch verstanden wird. Das macht es halt aufwendiger,
sagt Frank Stemke. Aber es gibt wenig junge Leute, die eine Ausbildung in einer Bäckerei machen wollen. Seit Jahren mangelt es in der Branche an Bewerbern. Also haben Stemkes aus der Not eine Tugend gemacht und stellen Azubis aus anderen Ländern oder eben Leute aus dem Gefängnis ein. Jürgen Stemke sagt,
es ist schön, dass die Menschen da sind. Wenn die jetzt nicht da wären, würde der Laden nicht funktionieren.
Und Katja meint, die Ausbildung hier habe ihr Leben verändert.
Dadurch habe ich meinen Freund kennengelernt und die Vorfreude einfach darauf, was kommt.
Sie hofft, dass sie demnächst vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird. Die Aussichten sind gut. Denn dank ihrer Ausbildung hat Katja mittlerweile eine Perspektive für ein Leben nach der Haft.
Angelika Hensoldt war das über ein positives Beispiel, wie im Bäckerhandwerk Familienbetriebe und Ausbildungssuchende zusammenfinden können. Ja, und das Wort Chance ist in dem Beitrag häufiger gefallen. Aber wir haben auch gehört, dass die Nachwuchssuche in dieser Branche immer noch schwierig ist. Nils Vogt ist beim Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks der Referent für Berufsbildung und Fachkräftesicherung. Guten Tag, Herr Vogt.
Hallo, schönen guten Tag.
Warum ist es denn so schwer, junge Leute für die Berufe in der Bäckerbranche zu begeistern? Geht es da immer noch um das frühe Aufstehen?
Ja, das ist sicherlich auch ein Punkt, aber grundsätzlich müssen wir schon feststellen, dass das gesamte Handwerk oder die Ausbildung an sich in den letzten Jahren nicht so im Fokus steht bei den Jugendlichen. Wir haben den Trend zum Abitur und damit auch ins Studium. Was für die Betriebe aber natürlich auch eine große Herausforderung ist, das ist der demografische Wandel, der gesellschaftlich einfach in Deutschland stark zu spüren ist, wenn es um die Fachkräftegewinnung geht.
Wie groß ist denn die Fachkräftelücke gerade in Ihrer Branche?
Bei den Bäckern konnten wir im letzten Jahr so ungefähr, das geben die Zahlen her, 900 Ausbildungsplätze nicht besetzen.
Und das heißt, die Lage hat sich verschlechtert oder wie kann man das so von der Tendenz beschreiben?
Die Tendenz ist ganz klar dahingehend, dass es immer schwieriger wird, Fachkräfte und ausbildungswillige junge Leute fürs Bäckerhandwerk zu begeistern und auch Fachkräfte zu gewinnen. Also der Fachkräftebedarf oder die Fachkräftesituation im Bäckerhandwerk ist auf jeden Fall angespannt. Also wir haben die Situation, dass die Betriebe wirklich gefordert sind, hier kreativ zu werden. Einige schaffen das auch wunderbar, die sind gut aufgestellt, um den Mitarbeitern was zu bieten und da halt auch attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen.
Die Arbeitsagenturen, Herr Vogt, heißt es, hatten gerade alle Hände voll zu tun, um dem Ausbildungsjahrgang 2020 über den Berg zu helfen, weil eben durch Corona vieles wirtschaftlich auch aus dem Lot geraten ist. Der Vorstandschef der Bundesagentur sprach sogar davon, dass dieses Jahr in gewisser Weise ein Würgejahr wäre. Zitat. Können Sie das für Ihre Branche bestätigen?
Dafür ist es noch etwas zu früh. Wir tun alles und wir sind, glaube ich, auch mit der Bundesagentur für Arbeit und auch die Politik setzt hier starke Signale dahin, dass wir möglichst keinen Corona-Jahrgang haben und dass die Ausbildungsaktivitäten nicht nachlassen, sondern dass wir die Betriebe bestmöglich unterstützen und dass die Ausbildungsplätze auch angeboten werden und auch besetzt werden können.
Jetzt hat die Politik sich ja auch was einfallen lassen, monetär zu helfen. Es gibt den Zuschuss für die Betriebe, die weiter ausbilden, von 2000 Euro pro abgeschlossenem Lehrvertrag oder auch noch etwas mehr, wenn man zum Beispiel von jemand anderem einen Azubi übernimmt. Halten Sie das für eine gute Idee? Kann das helfen, um auch in Ihrer Branche die Betriebe weiter ausbildungsfähig zu halten?
Ich würde das in erster Linie als wichtiges Signal bewerten und halt auch als Wertschätzung für die vielen Betriebe, die sich engagieren, für den Nachwuchs, für die Fachkräftesicherung, für unsere Wirtschaft. Und Ausbildung ist immer eine Investition und da ist das ein Anreiz, ja, aber natürlich nicht in der Summe nicht so viel, dass es jetzt die große Entscheidung ausmacht. Aber es ist ein deutliches und positives Signal, was zu begrüßen ist.
In Corona hatten ja viele Branchen einen Lockdown, aber das Bäckerhandwerk nicht. Wir konnten nach wie vor unsere Brötchen und unser Brot holen, wenn wir es auch mit Maske tun. Zeigt das nicht eigentlich, dass das ein krisenfester und zukunftsgewandter Beruf ist?
Absolut. Und das Bäckerhandwerk hat unheimlich viel Zuspruch erfahren durch die Kunden und als regionaler Nahversorger. Das waren auch tolle Momente für viele Betriebe und für viele Mitarbeiter, die sie mit ihren Kunden auch hatten. Und die Wertschätzung, die ihnen entgegengebracht wurde, das ist natürlich sehr schön. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass auch das Bäckerhandwerk stark betroffen ist, wenn die Gastronomie und Schulen nicht beliefert werden können. Viele Veranstaltungen sind ausgefallen, damit halt auch Geburtstagstorten und Feierlichkeiten, die sonst halt auch durch das Bäckerhandwerk bedient werden.
Welche Signale haben Sie denn aus der Branche, was die Ausbildungsfähigkeit betrifft? Gibt es jetzt durch Corona mehr Betriebe, die sagen, nee, wir warten erstmal ab mit dem nächsten Lehrvertrag oder wird weiter gesucht?
Sowohl als auch. Zum einen verspüren wir eine unheimliche Motivation, jetzt erst recht, und die Angebote werden platziert und die Aufrufe sind draußen und die Betriebe machen sich sichtbar und zeigen sich für die jungen Leute und wollen an ihrem Engagement festhalten und bieten tolle Ausbildungsmöglichkeiten im Bäckerhandwerk. Aber natürlich spüren wir auch eine große Verunsicherung und damit einher dann auch ein Abwarten und ein Zögern, und das ist natürlich dann auch schwierig.
Herr Vogt, wenn man auf Ihre Homepage geht, also die des Zentralverbandes, dann kann man da zum Beispiel die neue Ausbildungsoffensive sehen, die Sie gerade starten. Lecker statt Lockdown heißt es da. Welche Aktionen haben Sie geplant, um für Ihre Branche, für die Ausbildungen, die dahinter stecken, zu werben?
Gerade bei der Nachwuchsgewinnung waren wir digital schon recht gut aufgestellt, auch mit unserer Seite Back dir deine Zukunft, wo wirklich alle Interessierten sämtliche Informationen finden können, und auch im Social-Media-Bereich machen wir schon extrem viel. Aber genau das wurde jetzt besonders wichtig und ist noch viel wichtiger geworden, jetzt in der Zeit, wo Ausbildungsmessen wegfallen, wo die Beratung bei der Bundesagentur für Arbeit wegfällt und auch ein Schnupperpraktikum in den letzten Wochen und Monaten häufig einfach nicht möglich war. Da versuchen wir halt natürlich ganz stark, die digitalen Kanäle zu bespielen. Das ist über Facebook und Instagram. Da haben wir Ausbildungsbotschafter, unsere Backfluencer, zum einen aus dem Verkauf und auch aus der Backstube, die authentische Einblicke geben in den Berufsalltag und da immer wieder mit kurzen Videos auch einfach dann auf die Zielgruppe zugehen und über Facebook oder Instagram auch Einblicke gewähren.
Sagt Nils Vogt. Er arbeitet beim Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks und ist der Referent für Berufsbildung und Fachkräftesicherung. Und wir haben gesprochen über den Ausbildungsmarkt, den aktuellen, für das Bäckerhandwerk. Ganz herzlichen Dank.
Tschüss.
Und zum Thema Fachkräftesuche passt auch noch wunderbar diese Nachricht. Die Zahl der Hochqualifizierten, die über die sogenannte Blue Card, also die blaue Karte der EU, nach Deutschland gekommen sind, ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Insgesamt seien 2019 31.220 Nicht-EU-Ausländer mit dieser Hilfe in die Bundesrepublik gekommen. Das sind 14,6% mehr als im Jahr zuvor. Das teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge heute mit. Weiterbildung ist in Deutschland auf dem Vormarsch, auch oder gerade wegen Corona. Wie sich die Branche derzeit entwickelt und was besonders gefragt ist, das wird hier morgen in unserer Samstagsausgabe von Campus und Karriere diskutiert. Die Pandemie als Qualifizierungszeit haben wir die Sendung überschrieben und Sie zu Hause können sich wie immer gerne einbringen und mitreden, von Ihren Erfahrungen berichten. Unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 erreichen Sie uns schon jetzt auf dem Anrufbeantworter oder Sie schreiben einfach eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Nachrichten und Corso Kunst und Pop, so geht's jetzt hier im Programm im Deutschlandfunk weiter. Das war Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.